attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Sonntagabend ist es, aber es hat ganz viel Tennis gegeben in der abgelaufenen Woche. Es ist nicht das ganze Tennis gespielt. In Newport zum Beispiel steht noch ein Finale an. Auch in Palermo, meine ich, steht noch ein Frauenfinale an. Aber es ist uns wurscht. Wir wissen, wir kennen den Sieger in Hamburg, wir kennen den Sieger in Bastard, wir kennen den Sieger in Gstaad und auch die Siegerin, wo hat Diana Schneider gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Wurscht. In der
Budapest.
Leitung, in Budapest, in der Leitung, und wir hören es schon, ist zum einen von Eurosport, von Sky, Oliver Fasnacht. Servus, Oliver.
Grüß Gott, in die Dreierrunde heute mal wieder. Sehr schön.
Und in Wien, Andreas Durieux, der Tennisprophet. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Servus, lieber Oliver. Und wo bist du? Das ist die Frage.
Naja, ich bin in Kitzbühel, bin rechtzeitig am Nachmittag nach Beendigung der Qualifikationsspiele in die Unterkunft gefahren, weil jetzt ist gerade der angekündigte, ich weiß noch nicht, ob es zum Wetterumschwung taugt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr geräuschvolles Gewitter, das meinen Hund nicht nur leicht, sondern schwer irritiert.
Mhm. Na, sind wir froh, dass es ein Dach gibt in Kitzbühel.
Zum Glück. Allerdings nicht über dem Tennisplatz, leider. Ja.
Ja, hier kündigt sich auch das Gewitter an. Also ja. In München kann es auch demnächst knallen. Und was heißt Wetterumschwung für die nächsten Tage? Oder wie ist das? Wird das da ein Problem, meinst du?
Man hört, dass es, um die Worte des Turnierdirektors, die unsterblichen Worte zu zitieren, es wird zach werden ab Montag.
Oh, es wird zach.
Ja. Aber gut, es wird, wer in diesem Jahr das Münchner Turnier miterlebt und überlebt hat, es kann nicht schlimmer kommen, als es in München war, und es sollen auch nie, also wirklich lange Regenphasen sein, aber halt, mein Gott, das sind wir schon gewohnt, Sandplatzturniere ist doch alles schön. In Hamburg fangen wir vielleicht damit an. Andi, fangen wir mit dir an vielleicht. Alexander Zverev hat gerade äußerst knapp gegen Arthur Fies verloren mit 6-7 im dritten Satz. Der Handshake war keiner, wo du sagst, die fahren miteinander in Urlaub, anytime soon. Andererseits dann bei der Siegerehrung schienen sie sich schon wieder verstanden zu haben. Was haben wir gelernt in dieser Woche von Hamburg, wenn überhaupt?
Ja, naja, dass also Hamburg auch wetteranfällig ist, das einmal gleich im Anschluss. Ich wollte aber die Frage elegant an den Oliver weitergeben. Der hat mir nämlich die Woche über gesagt, er weiß noch nicht, er hat nicht viel gesehen und er wird nachschauen, sozusagen nachsitzen. Und jetzt wollte ich prüfen, ob er das gemacht hat, weil ich muss zugeben, das Hamburg-Finale habe ich gesehen, genau ob 5-5 im dritten Satz, also da bin ich nicht der Richtige. Ich habe nur auch wahrgenommen. Ansonsten habe ich alles und sehr viel gesehen, die ganze Woche über, aber ich habe wahrgenommen, dass der einen Schnaufel gezogen hat, dass es Ärger nicht geht. Und er ist ja bekannt als nicht der allerbeste und eleganteste Verlierer. Deswegen die Frage jetzt vielleicht an Oliver. Wann du es gesehen hast, warum, was war da?
5-5 und 30-40. Aufschlag von unten, Fies. Ich glaube, es war 5-5, 30-40, ja.
Ja.
Und das macht er ja nicht aus Spaß. Er hat es gemacht, weil er Krämpfe gespürt hat und eben diesen Aufschlag dann, das war der erste Aufschlag, und den hat er dann eben von unten gespielt. Das kommt nie gut an, das ist klar. Und das, das ist, weißt du, ehrlich, so, mir geht es langsam auf die Nerven. Dass Assis meinen, sich in Sportpublikum mischen zu müssen, weil es halt ein Event ist, und einfach dann den komplett unsportlichsten Gedanken, den es geben kann, nämlich einen anderen auszupfeifen oder auszubuhen, umsetzen dürfen, ohne dass da eine Mehrheit daneben steht und sagt, halt's Maul. Halt's Maul oder geh. Und das ist einfach ein Thema, das mich immer mehr beschäftigt, und es gibt auch keine Etikette mehr, und da muss mir auch keiner mehr mit Wimbledon kommen, schon Jahre nicht mehr. Ich sag nur Djokovic gegen Federer. Das ist alles nicht mehr und es wird immer schlimmer. Und das wirklich hässliche Abbild einer Gesellschaft, in der nur noch beim anderen Fehler gesucht werden und nur noch andere niedergemacht werden sollen, weil man selber ein so armseliges Leben hat, dass man leider mit sich nichts irgendwie anfangen kann und auch aus seinem Leben vielleicht nichts machen kann. Damit meine ich nicht sozial schwächere Menschen, nur dass das schon mal klar ist, sondern einfach Idioten, niveaulose Idioten, dass die überhaupt so einen Einfluss nehmen können auf große sportliche Ereignisse, halte ich für ein ganz großes Problem. Und ich weiß, dass ich damit was anspreche, was überhaupt nicht geplant ist, wahrscheinlich von dir, Jens, in dieser Sendung. Aber ich muss das gleich zum Anfang sagen, weil ich schon Angst hatte, dass auch da wieder nur durchgebuht wird. Das ist immer halt eine Variante, das mag man nicht, aber es ist halt in dem Fall so gewesen. Fies hat es gespielt, er hat es dann halt anschließend, er hat es leider nicht in der Siegerehrung erklärt, er hat es halt dann anschließend im Interview erklärt und hat dann gesagt, ich hatte einen Krampf und wusste nicht, wie ich sonst den Aufschlag spielen sollte. Ob es dann wirklich das war oder nicht, ist mir relativ wurscht, weil es gehört halt zum Tennis dazu. Und er hat auch gesagt, ich versuche natürlich alles, das Match für mich zu gewinnen. Das Finale, so what? Aber dass da nicht klarere Regeln, klarere Riegel vorgeschoben werden. Und wenn es Durchsagen sind, so wie auch bei der EM, das hätte ich mir erwartet, dass es klare Durchsagen gibt, dass man einen Spieler nicht dauerhaft auspfeift. Deutschland zeigt in den letzten Wochen alles andere als ein gutes Gesicht von Sportlichkeit, wenn man über das Publikum spricht. Und es ist mir auch völlig wurscht, ob das Einzelne sind oder eine Mehrheit. Es sind immer ein paar wenige, aber um die herum stehen ein paar mehr. Und ich erwarte mir deutlich mehr an Korrektur durch eine Masse, die sich doch für ach so rein und ach so charakterstark und immer ach so auf der richtigen Seite sieht und wähnt. Pardon, es ist länger, aber es war mir wichtig.
Ja. Ich habe die Szene nämlich auch gesehen und daran hätte ich jetzt nicht, also da, ich, ja, waren jetzt relativ harte Worte von dir. Meine Frage war aber eher im Punkt, okay, das ist regelkonform. Manchmal wird es dann auch als lustig gesehen und so weiter. Aber war das der einzige Grund, weil der Jens ja berechtigt auch gesagt hat, na, die zwei werden nicht miteinander auf Urlaub fahren, dass der Zverev auf den Stinkert war sozusagen, nur weil er von unten serviert hat, immer naja, Sorge.
Also mein Eindruck war auch zusätzlich darüber hinaus, es hat in diesem Spiel so viele Szenen gegeben, wo Zverev Bälle ausgegeben hat und wo der Schiedsrichter dann runtergekommen ist und gesagt hat, na, der war auf der Linie. So, und
zu Recht?
Ja, ja, natürlich zu Recht. So, aber das, dann sind wir wieder beim Publikum, ja. Das akzeptiert das Publikum natürlich auch nicht, weil wir sind ja, oder ich nicht, aber man war ja in Hamburg und zu Hause und das kann ja nicht sein, dass der Lokalmatador da falsch liegt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen an den Nerven von Fies gezehrt hat. Und dann ist er halt bei diesem Seitenwechsel zu Zverev hingegangen. Keine Ahnung, was er ihm gesagt hat. Nee. Aber ich meine, es ist halt.
Nein, er ist nicht zu ihm hingegangen. Er wollte zu seiner Bank und Zverev hat ihn gerufen.
Okay, dann habe ich es zu wenig gesehen.
Ja, das ist die nächste Geschichte nämlich. Ich habe auch erst gedacht, dass er jetzt, der geht doch jetzt nicht zum Zverev und erklärt dem irgendwas, warum das denn? Das würde er nie tun. Er ist da, er war auf dem Weg und ist dann sozusagen gerade auf ihn zu, aber das war schon, weil Zverev aktiv wurde, ihn anzusprechen. Was soll er denn da machen? Auch das wiederum finde ich auch recht seltsam. Und es stimmt auch nicht, dass sie dann mit der Siegerehrung alles schon vergessen war. Denn ich habe selten gehört, dass Zverev in einem Siegerinterview oder in einem Verliererinterview nach einem Finale nicht zuerst die Worte an den Sieger richtet. Er hat zum letzten Schluss seiner gesamten Rede, hat er dann noch gesagt, und zu dir und deinem Team, gewonnen, erfolgreich, weiterhin viel Erfolg, ist abgegangen. Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Das erste Wort ist eigentlich immer an den Sieger, finde ich. Das ist normales Verlieren. Und da war es auch noch nicht geregelt. Geregelt wurde es erst stimmungsmäßig, als er die Flasche Champagner sozusagen auf Fies ausgeleert hat und da ein bisschen Lockerheit reinkam. Aber das davor war auch nicht fein. War auch nicht in Ordnung, also finde ich.
Und da muss man sagen, Alexander Zverev ist normalerweise, Oliver, das hast du, ich weiß nicht, ob du das insinuiert hast, aber normalerweise ist Zverev bei solchen Anlässen sehr, sehr gut. Auch wenn er ein Finale verloren hat, so wie das Finale in Paris gegen Alcaraz.
Genau. Ja. Ja, aber Leute, das ist halt so, weißt du, du hast ja auch wieder gerade gesagt, das Publikum und dann ist es halt zu Hause. Mein Gott, lass uns doch mal den Sport wieder sehen. Das kann doch nicht wahr sein, dass dann auch deswegen der Fies, der gewinnt das größte Turnier, sein zweites in seiner Karriere, aber es ist natürlich ein Riesenturnier, ein Anlass zu Hause von Zverev in Zverevs Heimat, gewinnt der Fies so ein Riesenturnier. Wäre 21 von 22 Breakbällen ab, klar, es wäre, hätte sich's einfacher machen können. Aber das waren ja wirklich zum Teil super Aktionen bei Breakball gegen sich. Und dann wird er so eigentlich, muss man fast schon sagen, vom Hof gejagt durch diese, über die Siegerehrung. Der hat überhaupt gar nicht mehr das Gefühl haben können, sich zu freuen. Und da geht's mir schlicht zu weit.
Also ich glaube, ich wollte das auch, du hast das jetzt eh selber in die Richtung gesagt, dass wir nicht nur negativ anfangen. Ich wollte das positiv herausstreichen, weil du sagst, sehen wir es doch sportlich oder schauen wir auf das Sportliche. Ich finde, der Fies hat die Woche über grandios gespielt, ja, ist da über viele Schatten gesprungen, hatte auch natürlich jetzt die Auswärtssituation und hat es halt gewonnen. Nicht unbedingt mit allen unfairen Mätzchen, sagen wir, es war ein bisschen was dabei, wo man jetzt sagen kann, ja, das Publikum, klar, jeder hätte dort und auch andere hätten lieber Zverev zu Hause gewinnend gesehen. Aber ich finde sportlich, also vom Tennis her, war das super. Auch der Zverev die ganze Woche wieder. Ja, dafür, dass der ja mit diesem heiklen Knie begonnen hat.
Ja, nur eins noch, Andi, weil du sagst, nicht negativ anfangen. Also wir sind ja keine Kuschelshow. Und ich glaube, es wäre was anderes, wenn jetzt du als Österreicher mit österreichischem Publikum dieser Art auch eben leben müsstest. Und es ist einfach so, dass mich das schon irritiert, auch ab der EM mit Cucurella, muss ich ganz klar sagen. Das irritiert mich. Es irritiert mich, wie bestimmte Auswüchse in der Gesellschaft sich immer mehr übertragen auf den Sport, auch auf solche Ereignisse. Und das hat aber dann nichts mehr mit Enttäuschung zu tun. Man kann auch für und gegen jemanden sein, aber es muss am Ende einen Common Sense geben, dass ich nicht peinlich wie schlechte Verlierer, kindisch wie sonst noch etwas und wirklich auch niveaulos. Das hat mir zum Beispiel dieses Spiel mit Cucurella kaputt gemacht. Sage ich ganz ehrlich, irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe keine Lust mehr, das zu sehen, dieses EM-Spiel. Weil es einfach keinen Spaß macht, weil man sich schämen muss für da ein paar Leute in München. Und jetzt heute muss ich sagen, Hamburg, die gleiche Nummer. Und es wirkt mir so, als würden einige nur darauf warten, so eine Stimmung in den Sport noch mehr treiben zu können. Und deswegen tut mir leid, es mag für dich negativ sein, aber ich als in Deutschland Lebender, in Deutschland Geborener, auch als Münchner, fand das in München peinlich und fand das heute in Hamburg auch peinlich. Und vielleicht würde es dir andersrum auch ähnlich gehen. Nur es passiert halt andersrum nicht.
So.
Und jetzt kommt ihr.
Ja, jetzt kommen wir. Also der Andi ist natürlich in Kitzbühel und auch in Wien schon viele Male öfter dabei gewesen als ich. Aber was wir da teilweise, und auch übrigens gegen Alexander Zverev, weiß ich noch. Also da hat er gegen Tsonga gespielt und das war offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht. Und er hat dann verloren und Zverev kann man, finde ich, aus meiner Sicht nie. Ich kann mich an keine Partie erinnern, wo man Zverev den Vorwurf machen könnte, dass er nicht bis zum Ende kämpft. Und selbst in der Partie hat er bis zum Ende gekämpft und das Publikum hat sich in einer Art und Weise peinlich verhalten, Zverev gegenüber, in der Wiener Stadthalle, dass danach Herwig Stracker, der Turnierdirektor, in der Pressekonferenz gesagt hat, so geht das nicht. Ja, und
ja gut.
Und natürlich, und auch in Kitzbühel, wenn es warm ist im Sommer, ab 16 Uhr, wenn man dann vielleicht ein Fanta zu viel getrunken hat, auch das sind teilweise schwierige Situationen. Klar. Andi. Aber das ist, also das, ja, ist, das ist kein deutsches, ja, keine deutsche Geschichte, sondern das kennen wir hier,
nein,
allzu gut.
Ja, das ist, ja, aber ich glaube, das haben wir jetzt echt schon genug besprochen. Wir haben so viele Turniere noch zu, ja, wir haben auch Raft zu besprechen, ein dass Wort ich jetzt noch. Ein Wort das noch. Thema.
Ja. Ein Wort noch zu Hamburg, bitte, weil ich das genaue Gegenteil von Rafael Nadal, aber auch von Alexander Zverev mal leider wieder bei Holger Rune gesehen habe. Der geht mir mittlerweile dermaßen auf die Nerven. Immer wenn es nicht läuft, ist er plötzlich verletzt. Da wird er vom Fies einfach vom Tempo her, okay, es waren wunderbare Ballwechsel dabei, aber irgendwann ist er dann im Ballwechsel ein bisschen faul geworden, hat sich nicht mehr gescheit bewegt. Und bei 4-1 im zweiten Satz hört er dann auf und sagt, das Knie. Also ich finde immer noch, der hat wunderbare Schläge, alles gut. Ich finde, der ist beim Muratoglu komplett falsch aufgehoben, bei diesem Scharlatan. Und es ist ein Drama, wie er sich und dann, ja, gute Besserung, hoffentlich klappt es dann bei Olympia. Es ist, glaube ich, in diesem Jahr mindestens das zweite Mal, wenn nicht das dritte Mal, dass er einfach aufhört, wo er sieht, er kann nicht mehr gewinnen und dann eine Verletzung vortäuscht. Das ist billig, das ist mir zu wenig, sorry. Ich bin abgesprungen vom Bandwagon. Schon wieder was Negatives.
Und jetzt kommt aber die Eloge auf Rafa, weil du hast ganz viel gesehen, Andi. Du hast, glaube ich, wirklich jedes Match gesehen, ich auch wiederum nicht. Und dann kannst du uns, glaube ich, super sagen, war heute einfach der Tank leer wahrscheinlich, oder? Fand es ja schon stark, dass er überhaupt das Halbfinale gewonnen hat.
Ja, also das ist auch für mich am schlüssigsten so zu sagen. Die ganze Geschichte war so, du erinnerst dich vielleicht auch, die eine oder der andere Hörerin bzw. Hörer, wir sind nicht davon ausgegangen, dass er da ein, zwei Runden, sagen wir eine vielleicht, aber über den Nori, glaube ich, haben wir dann gesagt, wird er nicht drüber kommen. Das war ein schwerer Irrtum, obwohl diese Partien allesamt auch sonderbar waren von der Eingeschüchtertheit der Gegner her, sage ich jetzt einmal. Also da war ein Aspekt, den ich mir nur so erklären kann. Ja, der Nori ist zwar im Moment nicht in Bestform, ist halt noch gesetzt, weil er das jetzt nachschleift, wird aber diesen Rückfall nicht bremsen können. Und der war dann 4-1 vorne im zweiten. Und irgendwie war das so komisch. Ich meine, die Kampfkraft allein beim Rafa und das, der Publikumsfaktor, damit muss jeder rechnen, dass der dann in der Situation ist. Weil irgendwie hat das der Andy Roddick einmal gesagt, als er, glaube ich, den Agassi am Karriereende hätte verabschieden können oder müssen, irgendwie. Er hat gesagt, er will nicht der sein, der Bambi erschießt. Also von diesem Faktor her, finde ich, so müssen sich die gefühlt haben, als Gegner vom Rafa, der ja eine Wundertüte war für jeden. Warum? Weil er selber und wir alle nicht wussten, wie gut ist er wirklich noch, beziehungsweise wieder. Ich glaube, das Fazit kann man zusammenfassen. Spielerisch, ja, fehlt einiges vom Aufschlag her. Aber was der aus sich herausholt, angesichts dieser für ihn selber ja auch erschreckenden, fehlenden spielerischen Attitüden, die er alle hatte, auf höchstem Niveau, an Kampfkraft, an Mindset, an nicht jammern, an immer fokussiert bleiben, ja, immer bei der Sache bleiben. Und heute, ja, natürlich, erstens einmal war der andere, finde ich, der einzige, der Herr Borges oder Borges oder wie man ihn ausspricht auf Portugiesisch, der nicht die Hose voll hatte, sondern der voll fokussiert war und der wirklich klug, auch strategisch gespielt hat. Und der Rafa hatte weniger zuzusetzen. Ja. Zu dieser Kampfkraftgeschichte ist es nicht gekommen. Es kam auch nicht mehr zum Nachdenken des Gegners. Ein großes Spiel war, obwohl es teilweise nicht anzuschauen war, wie wir gern sagen, Österreich, da war dieses Viertelfinale, ich habe den Gegner schon wieder vergessen.
Mariano Navone.
Mein Italiener, der in Wahrheit ein Argentinier ist, jetzt weiß ich es auch endlich. Da haben wir uns letztes Mal schon lächelnd drüber gerettet, dank der Korrektur des Jens, jetzt weiß ich es und habe den auch gesehen und fand ihn auch stark, aber das war halt ein Match, was von der Intensität her, wo ich mir denke, zwischendurch, so weh das tut, und das muss dem Rafa selber am meisten wehtun, was da an fürchterlichen Fehlern, wo so alles nicht funktioniert, aber wie der sich hineinhängt, ich glaube, da ist es wirklich nicht übertrieben zu sagen, das ist wie der Gladiator, sage ich. Wie heißt der? Der Matador gegen den Stier, ja? Also, wenn der Matador aber auch selber angeschlagen ist, ja? Ohne dass ihm die ganzen Lakaien helfen mit 17 Schwertern und Hackeln und den Stier niederhauen. Also das finde ich, war ganz groß. Und das war ein Match, das mich mitreißt. Und ich glaube nicht nur mich. Und da haben wir letztes Mal schon ein anderes Thema aufgemacht, dass der Typ halt wahnsinnig fehlen wird und nicht nur er. Auf dieser immer gleicher werdenden ATP und WTA finde ich jetzt gar keinen Vergleich mehr. Also auf der Tour, sage ich jetzt einmal. Das war es jetzt von mir, auch ein großer Monolog, aber so finde ich war das.
Wenn ich einhaken darf, ganz kurz, mir hat Duje Ajdukovic, von dem ich habe mal irgendwann einen Namen gelesen, aber keine Vorstellung, wie der spielt, aber der hat mir richtig gut gefallen. Mit seinen flachen Bällen, vor allen Dingen Rückhand, Cross, was Rafa natürlich schon immer wehgetan hat, in die Vorhand rein, wenn der Ball ganz schnell kommt. Der hat sehr, sehr gut gespielt und hat einige richtig, richtig große Chancen am Netz vor allen Dingen ausgelassen. Wo genau das, glaube ich, war, was der Andi gesagt hat. Er hat sich gedacht, na, um Gottes Willen, da steht ein Nadal da drüben, jetzt muss ich was ganz Besonderes machen. Und das hat dann nicht funktioniert. Und ich hatte nur in der ersten Runde, ich weiß nicht, ich habe das Spiel gegen Leo Borg gesehen, da hatte ich den Eindruck, wenn er es will, dann gewinnt er 6-1, 6-0. Aber da hat Rafa nicht alles gezeigt, was er selbst in diesem späten Stadium seines Schaffens hätte zeigen können. Das war fast ein bisschen unangenehm zum Zuschauen, fand ich, weil ich gefunden habe, da lässt er den Leo da lässt er den Leo leben, was vielleicht ein wirklich netter Charakterzug ist, aber der ist halt einfach vielleicht noch nicht, aber nicht gut genug für die ATP-Tour.
Hat er vielleicht sich erst reinfinden
ja,
müssen ins Turnier
das, ja.
Und war selber noch zu unsicher vielleicht, wie er in das Turnier reinkommt, wo er steht. Vielleicht war das einfach dann auch das Gute für Leo. Andi, du hast ja auch wieder komplett gesehen.
Ja. Ja, das war für mich eine komische Partie. Also wie der Jens auch gesagt, man muss sagen, es war die erste vom Rafa seit einer einzigen in Paris. Und da ist halt schon auch die Frage, also Match ist Match. Andererseits war das unverlierbar, das war ihm auch klar. Und wenn man weiß, dass der Herr Jungborg dort auch in seiner Akademie schon war und über den Vater, der ja, also das ist alles, ich glaube, so wie es der Jens gesagt hat, so habe ich es auch gesehen. Der wollte nicht wirklich erschlagen. Er hätte können auch mit den minderen Mitteln, die er im Moment nur zur Verfügung hat, wie gesagt, immer gemessen an seinem früheren Top-Level. Und das ist jetzt auch die Frage, die ich weiterspinne. Ich glaube, beim Resümee, also ich glaube, der Rafa war ja trotzdem zufrieden. Womit er nicht gerechnet hat, glaube ich, war das diese Anstrengung, das muss man schon sagen, mit 38 spüren wir diese 5 Stunden und doppel auch noch und gibt dann erst WO im Halbfinale. Also ja. Das alles, Monate, Jahre kein Match und auf einmal, das ist einfach zu viel, ob er es wahrhaben will oder nicht. Man muss positiv sehen und sagen, okay, und jetzt ziehe ich gleich den Schwung hinüber, wenn wir wollen nach Start, weil der Berrettini sinngemäß das selber gesagt hat, er ist so froh, dass er jetzt endlich schmerzfrei spielen kann. Und er freut sich so, also dass das faktisch so wieder geht. Und dann kommt auch die Leistung wieder von selber. Also so in die Richtung, glaube ich, kann er resümieren. Das war keine Schande, heute verloren zu haben. Und ich glaube, es war auch mehr, als er sich selber erwartet.
Meine Frage zu dem Doppel, da habt ihr vielleicht eine Antwort. Ist denn Nadal nicht angetreten mit Rüd oder hat er auch Rüd was, weil der ja jetzt zurückgezogen hat in Kitzbühel?
Rüd ja, hat glaub, ohne Angabe von Gründen zurückgezogen in Kitzbühel.
Ja, ich glaube, es war. Ja, aber ich glaube, beides, die sind ja auch sehr gute Freunde. Und der wird sich auch gedacht haben, was mache ich jetzt da noch? Also, der hat ja nur des Doppels wegen, ist dort geblieben, hat ja eine Klatsche gekriegt, wie auch der Rublev zu Beginn, blamabel übrigens, finde ich für beide. Ja, gleich dort so rauszugehen. Obwohl der Monteiro spielt brav im Moment, aber trotzdem. Also, Resümee war das keines und ich glaube, der Jens war ja auch vorletztes Mal auch der Ansicht, dass der Rüd sehr viel schuldig bleibt in letzter Zeit. Ja, das ihn vielleicht gar nicht freut, Fragezeichen.
Ja, das weiß ich nicht, aber es ist ja so, wenn jemand wie Rüd, der zweimal im Finale der French Open war, in diesem Jahr unglücklich, weil er halt einfach krank war, das Halbfinale verloren hat, obwohl er diesen unglaublichen ersten Satz gespielt hat gegen Zverev, und der dann eben aus diesen Gründen als Favorit nach Paris fährt. Warum sagt er, also als einer der Medaillenfavoriten nach Paris fährt, warum sagt er dann in the first place überhaupt für ein Turnier wie Kitzbühel zu? Wo er weiß, das Finale ist am Samstag und wenn er wirklich bis Finale spielt, Samstag, da geht ja schon das olympische Turnier los. Also im wahrscheinlichsten Fall müsste er am Sonntag schon ein Einzel dort spielen. Dann sage ich halt von Haus aus, ja, tut mir leid, aber ich glaube, ich bin besser beraten, wenn ich nicht nach Kitzbühel bekomme. Aber zuzusagen und dann 3 Tage vorher, wirklich ohne expliziten Grund, weil verletzt ist er nicht, abzusagen, das ist einfach eine schwache Meldung. Und gerade bei jemandem wie Rüd, der wirklich ein professioneller, sehr, sehr netter Kerl ist, der hätte irgendwie den Turnierveranstalter und dieses Aviso vielleicht schon 3 Wochen früher hätte geben können, weil dann vielleicht noch ein bisschen Budget da gewesen wäre, um irgendjemand anderen kurzfristig zu engagieren. Und das Gleiche, also ich sitze ja hier in Kitzbühel und es ist nicht so, dass man die Tischkarten für Matteo Berrettini schon laminiert hat. Geschrieben sind sie schon, aber laminiert sind sie noch nicht, weil natürlich die Befürchtung besteht, also vor allen Dingen bei mir, Berrettini, das Finale war heute zum Glück am Sonntag kurz. Es war um 12.30 Uhr fertig. Also wenn Matteo wollte, hätte er um, sagen wir, 13.30 Uhr sich ins Auto setzen können, Richtung Kitzbühel. Er muss am Dienstag spielen, weil er nicht gesetzt ist, gegen Pavel Kotov. Also ich hoffe sehr, weil ich Matteo liebe, alle lieben Matteo, dass er nach Kitzbühel kommt. Aber das ist natürlich, er spielt immer nicht Olympia, Matteo. Deswegen ist das vielleicht der kleine Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Es ist schwierig, aber von Rüd bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, weil dann sage ich halt nicht zu, ja, wenn ich eh weiß, dass ich, oder wenn es wahrscheinlich ist, dass ich nicht spiele. Das ist das, was mir zu Rüd einfällt. Mhm.
So. 6-7 Stunden Fahrt, ne? Von
Stadt nach Kitzbühel.
Er könnte auch fliegen, aber irgendwo muss er halt dann auch wiederum ins Auto steigen Richtung Kitzbühel.
Naja, er hat halt einen Sponsor auf seinem Käppi, der sicherlich über die Möglichkeiten verfügen würde, wie wir im Winter auch öfter sehen, weil eben dieser Sponsor Marcel Hirscher, Alexis Pintereau und Henrik Christoffersen öfter durch die Gegend mit dem Hubschrauber gegondelt hat. Das wäre eine Möglichkeit, aber ob die einen Hubschrauber nach Gstaad schicken, damit der Matteo unbeschadet nach Kitzbühel kommt, ich weiß es nicht.
Auch den, weil der ist ja auch nicht zu Unrecht angekündigt worden als großer. Ich meine, in Kitzbühel selber hat er nicht so viel gerissen, aber das, was kann da Besseres passieren, als dass ein aktueller Turniersieger kommt? Die Befürchtung ist trotzdem sehr berechtigt, lieber Jens.
Ja, also es ist so, ich meine, wie gesagt, Matteo ist, der war ja da damals bei diesem Team 7. Ich meine, er hätte im Finale gegen Rublev verloren damals, 2020, während der Pandemie oder gegen Ende der Pandemie. Aber ich schaue dem gern zu. Das ist ein, ich meine, gut, was soll man sagen? Also meine Freundin sagt, wenn Matteo kommt, da schaue ich schon auch ein bisschen genauer hin. Und der ist mittlerweile so lässig in seinen Interviews. Der ist ein Gewinn für jedes Turnier. Und deswegen wäre es schade, wenn er nicht kommen würde.
Aber er hat ja noch ein bisschen Zeit.
Ich werde mich kurz hineinquatsche, der uns beiden am Herzen liegt, denn der schon oft abgeschrieben wurde, der auf einmal aufgrund einer Wette ausschaut, naja, ich will jetzt nicht sagen, wie intelligent, mit weißblond gefärbter Mähne, aber der tut immerhin sich ins Viertelfinale schleppte, nämlich der Herr von Nini, und auf einmal auch wieder, glaube ich, unter die Top 70 vorgedrungen ist, oder 60. Für ihn ja eine Sensation, finde ich, in diesem Stadium der Karriere. Dabei hat er zu Hause eine wunderbare ehemalige US Open-Siegerin und ein paar Kinder sitzen.
Ich dachte, du spielst jetzt auf Jan-Lennart Struff an, der auch eine blonde Mähne
hat. Nein. Die Kausalität ist ganz lustig, die du herstellst.
Bonini, mein Freund, der ja,
das ist witzig. Du auch. Das ist witzig. Er soll nicht spielen, weil er zu Hause noch eine tolle und Kinder auch da sitzen. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde das geil, dass der wieder so gut spielt. Das ist super.
Ja, vielleicht tut er da eh gut. Man weiß es ja nicht, wenn man bösartig ist. Wenn man bösartig ist, könnte man sagen, vielleicht tut das ja gerade der Ehe gut, dass er noch auf Tour ist. Man weiß es nicht.
Vielleicht.
Ja, das ist das eine. Und ich dachte, du spielst ein kleines bisschen auch auf Struffe an, der ja auch blonde Haare hat. Und da habe ich mal gedacht, also vor dem Halbfinale gegen Quentin Alice, das muss er gewinnen. Also das, und er hat es dann wirklich auf eine Art und Weise verloren, die ein bisschen lätschert war, fand ich. Also wenn ich so eine Chance habe, dass ich so viele Finale hat der Struffe noch nicht gespielt. Und Alice war heute, fand ich, im Finale im zweiten Satz. Ich habe erst gesehen ab 4-3 im ersten Satz. Ich weiß nicht, was mit ihm war. Vielleicht gab es auch irgendwas, dass er umgepegelt ist mit dem Knöchel. Keine Ahnung. Im zweiten war er nicht mehr gut zu Fuß. Aber da finde ich halt schade, dass der Struffi die Chance nicht genutzt hat, weil der finale Struff gegen Berrettini wäre allemal offener gewesen als er 6-3, 6-1, so wie es jetzt dann für Matteo war im Finale. Aber okay, was weiß ich schon. Vielleicht hat der Struffi auch an Schnupfen gehabt. Ich habe keine Ahnung.
Spielt ja auch in Kitzbühel eigentlich?
Nein, Struff hat die Woche frei, weil für den geht es ja weiter nach Paris.
Ach so.
Ja.
Ich sage, der Hall ist, entschuldige, das hat mir gut gefallen. War das nicht so, dass der gegen den Rune da eine ganz knappe Partie gespielt hat und verloren hat?
Wimbledon, ja, war 2-0 Sätze vorne und hat dann in 5 Sätzen verloren. Das war das Spiel, das er vom 18er auf den Court Number One verlegt haben, damit das fertig wird an diesem Abend.
Ja, danke Jens. Ja. Und der gefällt mir, der steht noch immer erst, obwohl er sich damit um 67 Plätze verbessert hat, auf 128. Also dass einer, der so Tennis spielen kann, so weit hinten ist, aber es geht eh bergauf. Also man darf nicht jammern. Aber ich finde eine positive Leistung, bin aber bei dir, also der Struck hätte das gewinnen sollen, müssen, können.
Gut. Ja, bleibt noch was. Umag diese Woche, Atlanta diese Woche, Kitzbühel diese Woche. Es wird trotzdem, es sind ein paar lässige Spieler da. Daniel Altmaier gegen Hugo Gaston ist, wie ich finde, ein wunderbares Erstrundenspiel. Morgen am Montag wird Joel Schwärzler das erste Mal gegen Thiago Seibert-Wild auf der ATP-Tour überhaupt spielen. Also erstes Match von Schwärzler in einem Hauptfeld bei der ATP-Tour. Unangenehmer Team Gegner. Team spielt Dienstag 19.30 Uhr gegen Thiago Augustin Tirante.
Tirante, ja.
Der jetzt in Bastard eben in der ersten, nein, im Achtelfinale gegen Rublev gewonnen hat. Aber da räume ich dem Dominik schon gute Chancen ein, weil da sind wir dann wieder so weit, dass das Publikum wahrscheinlich auch relativ wenige argentinischen Fahnen mitgebracht haben wird.
Bitter ist halt natürlich, wenn du dir das Draw so ansiehst, dass dann ein Hanfmann gleich auf Munar trifft. Ja. Das wäre ein schönes Viertelfinale. Aber nein, sie müssen gleich in der ersten Runde gegeneinander spielen und der Gewinner spielt dann gegen Echeverri. Also da sind ja gleich mal drei extrem gute Spieler für diese Bedingungen und für Sand und überhaupt. Und auch in Form letztlich, die gleich sich eliminieren. Ja, das finde ich halt super schade. Klar, ist natürlich Pech, aber das sind dann so Geschichten, die ein bisschen dagegen laufen. Ne? Auch Berrettini, dass der zum Beispiel nach Kotov mit Tabilo. Ja, das kann ich auch sagen. Ist auch schade. Ist auch eher, finde ich, wie ein Halbfinale, wie ein mindestens Viertelfinale. Also das ist ein bisschen von der Auslosung her, ist es nicht ganz ideal gelaufen, würde ich mal sagen. Fucsovics gegen Caballas Baena auch. Den Martinez, den würde ich als einen, das ist so ein, finde ich, so ein, wäre so ein typischer Kitzbühel-First-Winner, oder?
Ja, da hat er, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, 2022 gegen Rüd im Finale gespielt und in drei Sätzen verloren. Der ist einfach lästig.
Ja, der, ja, ja, genau.
Der macht keinen Blödsinn und bewegt sich gut und spielt mit Free Spin. Kann man auf jeden Fall vorne sehen, weil ich weiß nicht, ob der Baez bei Olympia spielt, ich weiß nicht, ob der Tabilo bei Olympia spielt. Die haben es möglicherweise auch nicht ganz so dringend, dass sie bis Samstag spielen, aber das, ich hoffe, dass dem nicht der Fall sein wird.
Allerdings kommt es auch darauf an, wie das Wetter ist. Also ja, wenn er mit viel Spin spielt, wird ihm ein tiefer Belag, tiefer, schwerer, nasser Rasen, nicht Rasen, Untergrund nicht gefallen, könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch noch interessant sein.
Ich bin lästig und ich mache auch oft Blödsinn. Deswegen, meine Herren, bitte vergesst es mir nicht, Österreichs Nummer 1, Ofner, der es mit Neumeier zu tun bekommt, in Runde 1. Auch bemerkenswert. Ne?
Ja. Der Neumeier jetzt durch den der Nachrücker, ne? Durch den Rückzug von Ruth.
Neumeier ist ein bisschen ein Nachrücker und die beiden haben einmal gegeneinander gespielt. Letztes Jahr beim Challenger in Salzburg im Finale, da hat Ofi, glaube ich, 6-3, 6-2 gewonnen. Beim Ofe ist halt jetzt die Frage, in Hamburg hat er aufgegeben, erste Runde gegen Trunceliti, weil er wieder Schmerzen in den Fersen gehabt hat. Das war das, was ihn wirklich über längere Zeit gequält hat. Jetzt hoffen wir mal, dass das eher eine Vorsichtsmaßnahme war. Also da ist für mich der Ofe schon klarer Favorit, aber ansonsten wüsste ich nicht. Also Pedro Martinez ist ein wunderbarer Tipp, finde ich, als Turniersieger.
Ja.
Und Dominik dann im Achtelfinale gegen Baez, wenn er den gewinnen sollte, die erste Runde. Wieder auf Lage vom Endspiel des letzten Jahres. Da ist schon viel drin bei diesem Turnier.
Also mein Endspieltipp wäre tatsächlich, wenn ich mir jetzt gerade mal so anschaue, Baez kann ja nicht mit Martinez im Finale stehen.
Nein, die sind oben.
Aber es könnte tatsächlich sein. Also ich tippe jetzt mal auf Echeverri gegen Martinez im Finale.
You heard it here first.
Ich tippe nicht, aber ich frage den Jens aktuell. Ist vielleicht nur ein Österreicher mit im Hauptfeld? Was ist mit diesem Kopf? Der hat doch sensationell den Rambo Spinola.
Hat heute gegen Andrea Collarini den ersten Satz 6-3, glaube ich, verloren. Das war ein bisschen ungut oder 6-1 verloren, weil in jedem Game war Einstand. Und er hat wirklich viele Chancen gehabt und hat dann im zweiten Satz bei 3-0 aufgeben müssen. Aber dass er gegen Ramos Vinojas die erste Runde gewonnen hat, war beachtlich. Es sind vier Österreicher im Hauptfeld, eben Neumeier gegen Ofner, Schwärzler gegen Seibert-Wild und Thiem gegen Tirante. Das sind die vier Rot-Weiß-Roten. Und aus deutscher Sicht sind da Daniel Altmaier, der gegen Hugo Gaston spielt, und Yannick Hanfmann, der gegen
Munar,
wie Oliver richtig schon gesagt hat. Und spannend finde ich das Doppel. Lukas Miedler hat absagen müssen und jetzt spielt Alexander Erler mit Andy Mies.
Auch ein Siegdoppel.
Auch ein Siegdoppel, ja, auf jeden Fall, weil beide bei Olympia nicht dabei. Ich glaube, Erla Miedler sind Nachrücker, aber irgendwie, wenn der Miedler jetzt verletzt ist, dann wohl eher nicht. Und ja, das ist spannend. Sie sind erstaunlicherweise nur an Position 6 gesetzt. Ich dachte, dass das weiter vorne wäre, aber.
Ja, aber ja. Sie spielen gegen Altmaier Team in der ersten
genau,
Runde.
Das ist
auch schade.
Am Montag, viertes Spiel auf Center Court.
Ich finde überhaupt, dass das Doppel verdammt gut besetzt ist.
Jamie Murray ist da, ja.
Oh, gut, ja. Wahnsinn.
Ja. Ja. Oswald einen Abschied, leider Gottes, der Herr Oswald.
Ja. Ossi gibt den Abschied mit Joel Schwärzler, ja.
Mhm. Auch Hase Reuer, Wahnsinn, ein Dreigesetz, ist ja top besetzt. Klar, cool. Und gibt es irgendwas Neues in Kitzbühel in diesem Jahr? Oder wie ist irgendwie, kannst du irgendwas...
Ja.
Von vor Ort berichten, wer heißeste als, Geschichten.
Heißeste Geschichte, wer als Fan hinkommt, der möge sich im Food Corner ungefähr mittig orientieren. Da gibt es neuerdings sogenannte Bowls, das ist ja der letzte Schrei. Und sie ist vielleicht preislich ein bisschen steep, aber das ist es wert. Die Bowls, die kann man essen. Das ist mein Pro-Tipp, wer... nach Kitzbühel kommt, holt euch dort eine mit Pulled Pork oder mit Pulled Chicken oder auch in der veganen Version. Also das kann man machen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe mit Jan de Witt länger gesprochen, aber das behalte ich mir für die Big Show am Donnerstag vor. Ja. Weil Otto Virtanen, den Jan de Witt ja betreut, der ist heute rausgeflogen gegen Lukas Klein in der Quali, aber ist natürlich, wenn es um die Lucky Loser geht, einer von denjenigen, die dann die ersten Nachrücker sind. Jetzt schauen wir mal, wer alle kommt. Hoffen wir, dass alle kommen, vor allen Dingen Matteo. Und ja, aber Zweifel sind angebracht bei manchen.
Und was sagt der Turnierdirektor?
Der Turnierdirektor, mit dem habe ich heute kurz gesehen, aber der Turnierdirektor war gestern schon in Lederhose unterwegs, was immer ein gutes Zeichen ist.
Echt? Okay.
Früher ist er mit seinem Kärntner Kilt herumgelaufen. Das ist ein.
Stimmt,
sowas wie ein Schottenrocker, ja. Aber wurscht. Na, ich wollte nur sagen, also ich wünschte ein besseres Wetter, als wir es hatten beim ersten Österreicher Sieg überhaupt. Das war 93, als der Muster.
Ich weiß, das Montagfinale. Montagsfinale.
Montag, genau, auf Montag. Und ich habe das auf YouTube, schaut euch das an, da ist es gegen den Javier Sanchez zu haben. Und da ist erstaunlicherweise meine Anmoderation drauf. Meine An- und Abmoderation des Vortags, weil es nämlich verschoben wurde und die habe ich legendärerweise in Flossen gemacht auf dem abgedeckten Platz. Es war großartig. Ja. Bin dort gestanden wie ein Trottel, habe vollen Ernstes und der Muster das lustig gefunden damals. Heute. Das sagen der Idiot, der war immer gut. Aber ich finde ja, aber mir hat es Spaß gemacht. Es waren schöne Zeiten. Also ich wünsche das trotzdem nicht, dass es so viel regnen wird.
Stimmt, das war der Montag, ja, richtig.
Damals noch Best of Five, das Finale.
Das war genau. Heftig.
Da genau, haben wir, ja, stimmt. Wichtiges Tennis, ja.
Da musste unser Hotel verlängert werden bei Eurosport.
Ich kann ja klar.
Stimmt, genau.
Es ist jetzt schon wurscht, die erzähle ich auch noch in meiner Begeisterung. Und zwar, wie Jack White, ein Produzent in der ersten Reihe, ich habe ja immer die Vips interviewt, da gab es so lange Pausen und da saß immer der Hansi Hinterseher am Schoß von Jack White oder umgekehrt und irgendwie einmal, warum denn Jack White Tennis interessiert? Und er sagt, er nimmt auf mit Hansi Hinterseher und wir werden es alle sehen, das wird der neue blonde Roy Black. Und alle haben geglaubt, später war es soweit. Also, siehst du sowas? Da wären wir groß dabei.
Ich werde mal schauen, wenn ich sehe. Bedanke mich für diesen Sonntag bei Oliver Fasnacht und bei Andreas Durieux.
Schauen wir mal. Mitarbeiter, lieber Jens. Was ist los? So,
keine Mitarbeiter. Ja, doch, Mitarbeiter. Bitte. Mitarbeiter.
Da musst du aber auch anfangen, Andi.
War eigentlich eher ein Scherz.
Ja, gefährlicher Scherz.
Ja, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche. Ist ganz schwierig, finde ich. Ich nehm Kevin Kravitz und Tim Pütz, weil sie die Titelverteidigung in Hamburg, also es wäre vorher knapp dran, aber Kravitz und Pütz haben in Hamburg erneut gewonnen. Das Halbfinale gegen Jebens und Franzen, die übrigens in Kitzbühel auch am Start sein werden.
Auch am Start sind, ja.
Mhm. Haben sie gewonnen. Das war wichtig, weil gegen die haben sie in diesem Jahr schon einmal verloren. Und deshalb meine Mitarbeiter der Woche Kevin Kravitz und Tim Pütz.
Siehst du das, Andi?
Ich nehme den Herrn Fies und jetzt hast du niemanden mehr, oder? Wer fällt dir noch ein, lieber Oliver? Berrettini wäre noch zu haben.
Nimm ruhig den Fies, ich nehme Timo Jansen. Aha. Timo Jansen, der sehr souverän dieses Finale heute geleitet hat und überhaupt eine super tolle Turnierwoche hatte. Nicht immer einfache Spiele in Hamburg als Schiedsrichter und hat mir sehr gut gefallen. Entwickelt sich auch weiter, finde ich, und macht einen guten Job. Und das ist nicht so einfach als deutscher Schiedsrichter vor dem eigenen Publikum und dann heute auch. Das hat er gut gemacht, hat das auch gut in dieser einen Szene, in der dieser knappe Ball, du hast ja gesagt, Jens, dass da auch einige knappe Bälle waren, die er dann einfach Zverev anders gesehen hat, aber das ist ja nun sein persönliches Problem. Gut ist aber, dass Jansen die alle richtig gesehen hat. Außerdem ein netter Kerl, mit dem ich mal ein sehr schönes, längeres Gespräch hatte. Als Interview, und das ist gar nicht so einfach, die dürfen eigentlich gar nicht so Interviews geben. Das heißt, es muss auch alles autorisiert sein. Wenn man mal denkt, ja, die Schiedsrichter, da rufst du mal an, dann kannst du hier schön ein Interview machen in irgendeiner Sendung. Nee, so einfach war es nicht und das hat auch länger gedauert. Aber dann gab es das Go und ich konnte damals noch für Sportradio Deutschland, als es das noch gab, in meiner Sendung mit ihm sprechen. Und ist echt ein sehr netter Kerl. Ostwestfale, der, glaube ich, da einen guten Weg geht.
Haken dran an diese Woche.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.